Guten Morgen miteinander. Ich wünsche euch auch herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Auch denen, die daheim sind, Livestream schauen. Herzlich willkommen. Ich tue heute ein bisschen wildere im Themenkreis von Sandro Filippi. Ich gehe ein bisschen Psalmen. Ich nehme nicht einen dran, ich fange ziemlich weit hinten an und arbeite mit über drei Psalmen gegen vorne. Aber keine Angst, ich habe Sandro um Erlaubnis bittet. Und er, grosszügig wie er ist, hat er gesagt, selbstverständlich kannst du das. Er kann über die gleichen Psalmen, die ich heute daraus werde reden, auch noch predigen, wenn er will. Das ist selbstverständlich, ich werde die nicht völlig ausschöpfen. Und man kann aus diesen Psalmen immer wieder verschiedene Sachen beleuchten. Also, wir kommen lang nicht ins Gehege. Gott ist gross. Ich habe Mühe mit diesem Titel. Es sagt so nichts. Gott ist sehr gross. Das reicht auch nicht, oder? Gott ist überaus gross. Er ist absolut gross. Und dann haben wir so Allerweltswörter, wenn wir nicht weiter wissen. Er ist allmächtig. Das sagt sehr viel und ist gleich schwammig. Was bedeutet das eigentlich? Dann habe ich plötzlich gedacht, steht das überhaupt in der Bibel? Gott ist gross. Da bin ich suchen und glücklicherweise habe ich das gefunden. Und jetzt haben wir das gleiche Problem, wie vor ihm ausgeht. ein einziges Mal steht genau diese Formulierung, auch in der Schlachter 2000, Gott ist gross. Im Psalm 70, Vers 5, es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen, alle, die dich suchen und die dein Heil lieben sollen, alle Zeit sagen, Gott ist gross. Mir ist es vorgekommen wie ein Augenzwinkern von Gott. Ja, ja, ihr Menschen mit eurer beschränkten Sprache dürfen es auch mal so sagen. Gut, ich habe es noch einmal gefunden, ein bisschen anders, sogar ein bisschen persönlicher. Auf andere Art und Weise findet man das sicher noch oft. Was mir schön dünkt an diesem Vers noch, es ist einfach schön, dass wir fröhlich sein sollen. Dass wir uns dürfen freuen, wenn wir Gott suchen, weil wer sucht, der findet. Und wir dürfen sein Heil lieben und entdecken, Gott ist wirklich gross, oder? Und dann kann man noch sagen, gross ist unser Herr. Und das tut jetzt bereits mein Herz schon ziemlich berühren. Dem riesengroßen Gott, wo mein Verstand sprengt, wir werden es sehen, also ich verstehe das nicht, dem seine Grösse. Ich darf sagen, das ist unser Herr. Es ist mein Herr. Es wird ganz persönlich. Ich darf sogar beten, unser Vater. Das ist eigentlich unheimlich bei der Grösse von Gott. Er ist reich an Macht, sein Verstand ist unermesslich. Oh ja, das ist unheimlich. Wir kommen einfach irgendwie nicht drum um. Schaut mal der. Ja, jetzt habe ich gerade zu viel. He? Der Psalm, Psalm 147. Vielleicht wisst ihr, was dort steht. Ich habe wieder wie gäng drei Punkte. Der erste ist einfach staunen. Staunen über die Grösse von Gott. Und nachher ein bisschen erkennen. Mein Gott ist gross. Und aus dem Erkennen heraus das Vertrauen finden. Ich darf dem Gott vertrauen. Ich kann ihm mein Leben anvertrauen. Und in dem Psalm 147, da steht ein Satz, der haut mich um regelmässig. Ich lese es jetzt, es steht nicht ganz alles da. Lobt den Herrn, man könnte auch einfach sagen Halleluja. Denn es ist gut, unserem Gott zu Lob singen. Es ist lieblich, es gebührt ihm Lobgesang. Der Martin hat es gesagt, schade, dürfen wir nicht mehr singen, oder? Es gebührt Gott Lobgesang, wir sollten wieder dürfen loben. Der Herr baut Jerusalem, die Zerstreuten Israels wird er sammeln. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Aber wenn Gott die Zahl von den Sternen zählt, das ist schon jenseits von allem, was mir möglich scheint. Und jetzt kennt ihr noch jeden Stern mit Namen. Wenn wir jetzt anfangen, hier Sterne nehmen aufzählen, wären wir ziemlich sicher gleichfertig. Wir kennen wenig. Also vielleicht tue ich jetzt jemandem Unrecht. Aber wenn jemand dahin mehr als 10 Sterne nehmen könnte aufzählen könnte, dann wäre das schon sagenhaft gut. Ich glaube nicht, dass man es auf 10 bräuchte. Vielleicht jemand schon. Aber Gott gibt den Sternen Namen. Und wieder wie ein Augenzwinkern von Gott. Weisst du, so die lapidare Bezeichnung, Gott ist gross. Ja, die habe ich einmal aufschreiben, damit ihr sie so dürfen sagen. Und das, dass ich alle Sterne mit Namen kenne, damit sie wirklich glaubst, habe ich es zweimal in die Bibel geschrieben. Ich hätte es lieber dreimal gehabt. Persönlich. Es steht noch im Jesaja. Ich lese mal im Jesaja 40. Verse 25 und 26. Da sagt Gott: Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt. Und jetzt ist klar, dass es um die Sterne geht. Das Heer hat er abgezählt. Wir lesen oft in der Bibel, in den Propheten, in den Psalmen, kommt sehr oft der Herr der Heerscharen. Und dann sind die Heerscharen entweder in Bezug auf die Sterne oder in Bezug auf die Engel und manchmal auf beides. Aber oft auf Sterne. Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Wahnsinn. Diese Aussage, das sprengt jetzt alles, was ich überhaupt denken und mir vorstellen kann. Wir werden jetzt schnell ein bisschen schauen, wie viele Sterne es überhaupt gibt. Aber dass er die mit Namen kennt, da, ich gebe auf. Und jetzt habe ich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich falle anbetend nieder oder ich sage, das Kabi, sie lehnen alles ab. Irgendwie für mich bleibt nur noch das. Ich habe mich entschieden, für anzubeten, für es zu glauben. Ich nehme es wörtlich, erkennt jeden Stern mit Namen. Ich glaube ihm das. Es ist schön, wenn wir ins Universum schauen können, auch mit Teleskop, dass man etwas mehr sieht. Aber wenn ich euch jetzt auffordere, zählt auf diesem Bild mal Sterne. Ja, da würde man sagen, das Bild ist schlecht, ich brauche ein besseres Teleskop, man muss das viel grösser haben. Wir haben keine Ahnung, vielleicht ist das da. Auch eine Galaxie ist wahrscheinlich kein Stern. Vielleicht sind sogar die grösseren Knöpfe da. Auch Galaxien und nicht Sterne. Sie sind einfach ein bisschen weiter entfernt, ein paar Millionen oder Milliarden Lichtjahre. Aber eine Galaxie, sagt man, hat etwa so 100 bis 300 Milliarden Sterne. Warum was man da drauf kommt, ist noch schwierig zu sagen. Wenn man eine Galaxie anschaut, dann hat man erstens mal die Sterne von unserer eigenen Galaxie, von der Milchstrasse, die im Weg sind. Man sieht Haufen Pünktchen, das sind Sterne von unserer Galaxie, von der eigenen, wo wir drin rumrasen, da immer. Und andere Galaxien, dort geht zählen. Schwierig. Sehr schwierig. Also, wie viel hat Sterne? Man hat verschiedene Zahlen darüber. Wir fangen mal an bei dem, was heute aktuell ist. 10 Trilliarden Sterne, das wäre 10 hoch 22. Sei es mit 22 Nullen. Und das hat man eigentlich so herausgefunden, dass man sagt, es gibt ca. 100 Milliarden Galaxien und jede hat ca. 100 Milliarden Sterne. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden gibt 10 Trilliarden. Es stimmt übrigens, ich kenne mich gut aus mit kleinen Zahlen. Eine andere Schätzung. Die EU sagen, nein, in der Milchstraße allein hat es schon sicher mehr als 100 Milliarden Sterne, es sind vielleicht 300 Milliarden. Und wir haben mehrere 100 Milliarden Galaxien, also kommen wir auf 70 Trilliarden. Ich habe es extra ausgeschrieben, zumindest, dass man sieht, wie die Zahl etwa aussehen. Vielleicht scheint sie jetzt doch relativ klein, aber eine Riesensache, oder? Jetzt gibt es aber Wissenschaftler, die sagen, das ist viel zu wenig hochgegriffen, es sind 200 Trilliarden, also ich weiss nicht, wie viel wir unterscheiden können zwischen 10 Trilliarden und 70 Trilliarden. Ich muss mal auf eine kleine Zahl runterbrechen. Wenn ihr ein Auto kauft für 10'000 Franken oder eins kauft für 70'000 Franken, dann ist es ein anderes Auto. Das ist etwa der Unterschied hier. 10 Trilliarden, 70 Trilliarden. Jetzt gibt es aber einige, die sagen, nein, es sind mindestens 200-300 Trilliarden. Und einer sagt, nein, wir kommen in die Quadrillionen rein. Und es gibt noch andere Leute, die immer noch behaupten, es ist unendlich. Das nimmt man aber nicht mehr unbedingt an. Aber etwas merken wir wahrscheinlich mit diesen Zahlen. Wir stellen an, oder? Ich kann mir ja gar nichts vorstellen darunter. Nehmen wir jetzt an, es seien nur die 70 Trilliarden da. Und Gott kennt jeden Namen. Das ist sagenhaft. Und manchmal meinen wir, wie wir gescheit seien, oder? Und weil wir schon nicht zusammen dürfen singen, probiere ich euch jetzt ein Lied vorzusingen, wobei singen ist für mich ein bisschen hochgegriffen, das zu sagen. Aber ja, probieren wir mal. Ihr müsst keine Angst haben, das Lied hat 5 Strophen, aber für mich zu schonen, singen jetzt nur 2. Es ist von Manfred Siebald. Der Text ist so gut, dass ich daheim, wo mir das wieder in Sinn ist gekommen, habe ich gedacht, mal, ich singe es dir, probiere mal. Du bist schlau, heisst das Lied. Du bist schlau, denn du weißt, wie guten Morgen auf Französisch heißt. Wann Troja fiel und wer gewann, wie man aus 111 die Wurzel ziehen kann. Ja, du kennst X und du kennst U, du hast die große Übersicht. Und es gibt nichts, was du nicht kennst. Was du nicht kennst, das gibt es nicht. Doch dann hörst du von Gottes Sohn und von Wundern, Auferstehung und Gebet. Da sagst du, nein, das kann nicht sein, weil da die ganze schöne Logik baden geht. Doch es gibt vieles auf der Welt, wovon du sagst, es kann nicht sein. Für Gott ist dein Gehirn zu klein. Er passt in 3 Pfund graue Masse nicht hinein. Ja, stimmt. In unseren 3 Pfund grauer Masse, die wir hier im Kopf herumtragen, hat Gott nicht Platz. Effektiv nicht. Stimmt schon. Noch eine Staune. Da steht doch tatsächlich in der Bibel, verkauft man nicht 2 Sperlinge um 1 Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Oh, unsere Haare sind gezählt. Bei denen streikt der Glaube schon hier. Wie viel Haar hat er? Weiss das jemand? Ich weiss es wieder. Das Internet ist schamperschlau, he? Haar ist immer ein Ausdruck von einer bestimmten Zeitepoche oder von etwas, wo man gerne sein oder scheinen will. Und darum tut man seine Haare halt auch verschieden stylen. Ja, ja. Die werden übrigens 2 bis 7 Jahre alt, unsere Haare. Also ich bin schon relativ alt, aber meine Haare sind noch jung. Das ist doch eine gute Sache, oder? Und wenn das stimmt, 2 bis 7 Jahre altes Jahr, dann habe ich jetzt etwas zwischen der 10. und der 30. Haarpracht, seit er an sein Leben. Okay. Ja, wir haben etwa 100'000 Haare. Also eine blonde Europäerin kann bis 150'000 Haare haben. Blonde Haare hat man offenbar mehr als andere. Das sind ca. 200 Haare pro Quadratzentimeter. Wir verlieren 50 bis 100 Haare pro Tag. Also wenn ihr beim Strählen am Morgen Haare seht, umgehen, hey, keine Angst, das ist normal, die wachsen nach. Die Haardecke ist so 20 bis 80 Mikrometer. Das Gewicht. Wenn wir alle unsere Haare 10 cm lang tragen würden, wären sie ca. 20 Gramm schwer. Und ich habe mir noch so überlegt, wenn man das beim Abschluss von einem Ingenieurstudium als Aufgabe stellen würde, mach 100'000 Fädeli von 10 cm Länge und die müssen noch umwickelt sein innen drin und so, aber sie dürfen zusammen nicht mehr als 20 Gramm sein, dann hat das Problem. Das ist Leichtbauweise, das ist sensationell. Was Gott hier gemacht hat. Das Material ist eigentlich Horn, das gleiche wie Fingernägel oder Kuhklauen oder so. Und sie wachsen etwa 1 cm pro Monat. Da sieht man den Aufbau von einem Haar und links unten das Bild von der Oberfläche des Haar, wo wir alle denken, das ist schön glatt. Nein, sie sind nicht, wenn man sie unter einem Mikroskop anschaut. Dann ist das nicht mehr so schön, aber allerdings ist es ja gleich, oder? Und jetzt sagt die Bibel tatsächlich, verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen. Wer jetzt ganz gut aufgepasst hat, hat gemerkt, das ist nicht mehr der gleiche Preis hier. Und ein Bibelschullehrer hat uns mal gesagt, mir hat einer gesagt, siehst du, in der Bibel hat es Widersprüche, einer kostet 2 Spatzen so viel und einer kostet sie so viel. Wenn du das umrechnest, ist nicht der gleiche Preis. Selbstverständlich nicht, da ist ein bisschen Teuerung zwischen. Und nicht ein einziger von ihnen ist von Gott vergessen, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Hey, Gott hat Sorge zu dir. Er weiß sogar, wie viel Haare du hast. Das ist unglaublich. Für Gott kein Problem. Wenn wir die Zahlen ein bisschen vergleichen da, dann müssen wir sagen, ja, es gibt viel mehr Sterne als Haar. Da seht ihr schon die Länge der Nulli, oder? Übrigens, die 800 Billionen Jahre, das wäre für die gesamte Erdbevölkerung jetzt gerade. Wir sind etwa 8 Milliarden Menschen, an 100'000 Haaren gibt es ca. 800 Billionen. Das ist noch relativ wenig. Wenn wir das also so hören und lesen und schauen, unser Gott muss unwahrscheinlich gross sein. Er weiss das alles. Das ist sagenhaft. Und das führt mich zu einem anderen Psalm. Jetzt gehen wir ein bisschen retour, oder? Jetzt sind wir 147, jetzt gehen wir in 139. Den kennt ihr alle auch. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Das ist auch wieder so ein schöner Satz. Er kennt sie nicht nur, unsere Gedanken. Er versteht sie. Ich verstehe noch lange nicht alles, was ich denke. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und wenn er das jetzt geschrieben hat, hätte ich geschrieben, diese Erkenntnis macht mir Angst. Aber das steht nicht. Aber wenn Gott alle meine Gedanken nicht nur kennt, sondern sogar versteht. Wenn der die Wörter schon weiss, wenn sie auf meiner Zunge sind, also noch nicht mal rausgelassen. Wenn er alles weiss, den ganz lieben langen Tag und Nacht auch noch, was ich so denke, und wenn ich manchmal verrückt werde oder wenn mich etwas frustet oder und so weiter. Jetzt kann der David sagen, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Gott, du verstehst mich. Besser als ich selber. Du weißt alles über mich. Und das macht dem David nicht Angst. Das schenkt ihm Geborgenheit. Das finde ich gewaltig. Dann sagt er sogar noch, ich kann dir ja gar nicht entfliehen. Wo soll ich her vor deinem Angesicht? Das ging ja nicht. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ich kann dir nicht ab. Du siehst mich immer. Und auch wenn ich am weitesten weg wäre, der Jona hat es ja mal probiert, oder? Vor Gott zu flüchten. Auch am weitesten weg, deine Hand wird mich noch halten, deine Rechte wird mich noch führen. Du bist immer noch bei mir. Es ist gewaltig. Und dann hat er noch etwas so gesagt, ich lese nur den Vers 16 vielleicht. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Also, wo ich so einen kleinen Zellhaufen, hey, wirklich schon ein Mönchli, im Leib von meiner Mutter war, hat Gott gewusst, dass am 7. März 2021 der Röbi zwischen 10 und 11 in Kiesen wird predigen über den Psalm. Das habe ich nicht gewusst. Logisch. Jeden Tag hat er gekannt. Von unserem Leben. Wo noch kennen war, vor unserer Geburt. Er hat gewusst, was wird werden. Und das ist auch wieder etwas, das unseren Glauben übersteigt, wo ich nur staunen kann, wo ich nur anbeten kann und wo ich sagen kann, Gott, wenn du so gross bist, dann will ich dir wirklich mein Leben anvertrauen. Jetzt kommt ein riesiges Aber. Am Schluss sagt der David ganz einen schönen Abschluss von diesem Psalm. Er fängt ja an, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Und jetzt tut er Gott richtig auffordern dazu. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Okay. Jetzt leitet uns Gott auf dem ewigen Weg, er kennt alle meine Haare, er gibt Sorge zu mir und so weiter. Ich glaube das aus. Warum geht es mir denn nicht noch besser? Ein bisschen ketzerische Frage. He? Warum haben wir nicht noch mehr Erfolg? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Mir ist einiges im Leben abverheit, wo ich gerne ein bisschen mehr Erfolg hatte. Und dort, das ist jetzt anders gelaufen. Aber ich bin gar nicht enttäuscht über mein Leben. Aber es gibt so zwei, drei Punkte, wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, würde ich probieren, die etwas anders zu machen. Ist jetzt nicht anders gegangen. Offenbar. Sind wir denn nicht gesegnet, wenn es nicht so läuft, wie ich will? Oder wie wir im Psalm, oder kommt es echt noch immer gelesen haben? Nein, das haben wir schon gelesen da. 147, glaube ich. Ja, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und nachher kommt die Sache mit den Sternen. Also manchmal habe ich ein gebrochenes Herz und es tut weh und ich habe noch gar nicht das Gefühl, dass er heilend eingreift. Kommt dann vielleicht noch. Aber jedes von uns, der über 50 ist, kann sagen, da gibt es Dinge, die wir jahrelang dafür beten, vielleicht seit Jahrzehnten, und es ändert nicht. Und wir tragen eine Last mit, ist etwas Schweres. Warum ändert es nicht? Für Gott braucht es nicht ein alles Fingerschnippen, oder? Und irgendwo habe ich das Gefühl, wenn es mir noch besser ging oder nur gut ging, dann wäre ich wahrscheinlich unausstehlich egoistisch geworden. Ich habe das Gefühl, es müsste noch besser gehen. Wir wollen es immer noch besser, eigenartigerweise. Und plötzlich kommt mir ein Beispiel in Sinn und das möchte ich heute mit euch anschauen. Eine Frau, die wir alle kennen. Maria. Wo der Engel Gabriel zu ihr kommt und ihre Geburt von Jesus ankündigt und sie sagt, ich bin bereit dazu, fängt er an mit dem Wort, sei gegrüßt, du Begnadigte. Maria ist also eine Begnadigte von Gott. Dann geht sie zu ihrer Verwandten, zur Elisabeth, und die ist bereits im 6. Monat schwanger mit dem Johannes dem Täufer. Und auf die Elisabeth kommt der Heilige Geist und sie sagt, gesegnet bist du unter den Frauen, zu der Maria. Und Maria selber fängt einen Lobgesang an für Gott und sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Also sie ist eine Begnadigte, sie ist eine Gesegnete und sie lobt Gott. Und was jetzt kommt, ist nur noch schwer. Das ist sagenhaft. Also, ich weiss nicht, ob ihr unbedingt hättet wollen, das Leben von der Maria haben. Der Josef sieht sie heimkommen und sie hat ein Büchlein nach diesen 3 Monaten bei der Elisabeth. Ui, was ist auch passiert? Von mir ist das Kind nicht. Er will die Verlobung auflösen. Zum Glück redet ein Engel zu ihnen mit der Nacht und er macht es nicht. Aber der Engel sagt, nimm deine Frau zu dir, deine Verlobte. Okay? Jetzt nimmt er es zu sich, heiraten, aber zu früh. Sie kommen ins Gerät. Das ist gar nicht so angenehm damals. Und nachher müssen sie hochschwanger von Nazareth nach Bethlehem, wegen einer Volkszählung. Und weil sie eben langsam vorankommen, sind schon alle Plätze besetzt in den Herbergen, wo sie ankommen. Und sie muss ihr Kind gebären. Wahrscheinlich auf einem Heuhaufen irgendwo, in einem Stall oder in einer Scheuer. Und dann kommen Hirten zu Besuch, erzählen von Engelerscheinungen. Und Maria bewegt alle die Worte in ihren Herzen und nachher müssen sie flüchten nach Ägypten. Nach ein paar Jahren können sie zurückkommen. Sie gehen Jesus im Tempel darstellen. Und dort kommt ein alter Mann rein, der Simeon. Und der sagt schöne Worte über Jesus und dass das die Erfüllung von Prophezeiungen ist und das Heil für Israel und die Welt und so weiter. Und am Schluss sagt er zur Maria, dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und auch Jesus, 12-jährig im Tempel, bleibt und die Eltern nach dem Fest zu Jerusalem mit der Volksmenge wieder einen Tag Reis heimlaufen und denken, ja, ja, Jesus läuft auch irgendwo mit den Verwandten mit. Merken sie am Abend, er ist nicht da. Könnt ihr euch Maria vorstellen? Das ist Gottes Sohn, den ich auf die Welt gebracht habe, und jetzt habe ich nicht gut auf ihn aufgepasst. Schon wenn auf das eigene Kind nicht gut aufpasst, ist es schlimm, auch die Vaterin. Aber Gottes Sohn. Und ich habe nicht aufgepasst. Und sie wandern zurück einen Tag, wahrscheinlich am anderen Tag, und finden nachher Jesus im Tempel. Und Maria sagt, warum hast du uns das angetan? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus, der sagt, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, wo meinem Vater gehört. Maria erlebt einiges, was schwer ist. Dann fängt Jesus an zu wirken mit 30, 33. Und jetzt wird es noch schwerer. Er wird abgelehnt von der geistlichen Obrigkeit. Wahrscheinlich werden Maria und Josef, sofern er noch lebt, zur Synagoge ausgeschlossen. Und einmal wieder die Mutter allein, die Mutter mit den Brüdern, will Jesus heimholen, weil der hört nicht auf, zu den Leuten zu reden, kommt ja das Ende von seiner Kräfte. Und wenn der nicht aufhört, das kommt nicht gut. Und, aber er sagt, nein, die da sind, sind alle meine Mütter, meine Schwestern, meine Brüder. Nachher kommt die Gefangennahme, die Geiselung, die Kreuzigung. Maria steht ohne Josef dort beim Kreuz. Wahrscheinlich ist der Josef gestorben. Ich nehme das an. Sonst wäre er sicher bei seiner Frau gewesen. Und plötzlich sagt Jesus am Kreuz, Frau, siehe dein Sohn. Und er deutet auf Johannes. Und im Johannes sagt er, siehe deine Mutter. Und jetzt ist klar, jetzt stirbt er. Darum gibt er einem anderen den Auftrag, jetzt zu seiner Mutter zu schauen. Und sie sieht ihn sterben. Furchtbar. Dann nehmen sie ihn ab, legen ihn in ein Grab und sie machen die Salbe bereit mit ein paar Frauen, für ihn dann nach dem Sabbat seinen Leichnam einzubalsamieren. Sieht wirklich so ein gesegnetes Leben aus, das Leben von einer Begnadigten. Manchmal tun wir uns ein bisschen auch etwas Falsches unter Segen vorstellen. Wir meinen, es müsste gerne gut sein, positiv. Und gleich möchte ich noch etwas beifügen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das vergessen wir schnell. Ich habe auch meine berühmte Champagner-Predigt oder Andacht gehalten. Ich habe auch gedacht, im Januar hat eine Cousine Geburtstag, ist 75 geworden und da hat man irgend so einen Schaumwein aufgetan, ein paar Flaschen, hat ein paar Mal geklebt, wir waren viele Leute. Dann haben wir ein Apéro getrunken und dann habe ich gedacht, so, jetzt tue ich mal ein Jahr lang jeden Zapfen vom Champagner oder vom Schaumwein oder Prosecco einfach sammeln und am Ende des Jahres schaue ich, ob ich 5, 6 oder 7 Zapfen habe. Wie manchmal in diesem Jahr konnte ich feiern. Das war etwa 13 oder 14 Mal, auf jeden Fall mehr als einmal pro Monat. Aber das hätte ich nie gesagt, auch nach einem Jahr nicht. Wenn man mich einfach so gefragt hat, hätte ich gedacht, ja, etwa 5 Mal, ja, auch. Gott muss uns wirklich daran erinnern, was er uns Gutes tut. Wir vergessen das etwa. Wir dürfen so viel Gutes erleben, neben dem Schweren. Ja, das gibt es auch. Das Schwere gibt es eben auch. Und ich lese nochmal aus dem Jesaja, wo das zweite Mal steht, dass Gott Namen kennt, oder? Er ruft sie alle mit Namen, so groß ist seine Macht, dass er keinen vermisst, dass keiner vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und ich muss sagen, ja. Ich bin einer von diesen Unvermögenden, aber Gott gibt mir eben gleich genug Kraft. Es reicht fürs Leben. Ich bin ja da. Ich glaube immer noch. Auch wenn es jetzt zwei, drei Sachen gibt, die ich lieber anders hätte. Aber eigentlich habe ich es ja gut gehabt. Viel Gutes dürfen erleben. viel Positives sagen. Aber vielleicht müssen wir auch daran denken, wenn man gesegnet ist, heisst das auch, dass man ein Segen für andere ist. Das hat Gott schon am Abraham gesagt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ein Segen sein heisst eben oft auf dieses und jenes verzichten, Wege gehen, wo man sonst auch nicht gegangen wäre. Und ich komme langsam zum Abschluss und werde jetzt noch zum dritten Psalm kommen. Der hat mich erst in der letzten irgendwann mal so angesprochen. Ich habe gar nicht gewusst, dass vor allem der Anfang von dem Psalm 61 so schön ist, so überwältigend. Höre, o Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet. Also es fängt an von einem, der schwer hat, oder? Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Vom Ende der Erde. Herr, siehst du mich noch? Ich bin auch im hintersten Winkel der Erde verloren im Moment. Hast du mich echt vergessen? Vom Ende der Erde rufe ich. Mein Herz verschmachtet. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Denn du bist meine Zuflucht geworden. Ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel. Die zwei Stellen aus diesem Psalm, die sind für mich eine wahnsinnige Stärke geworden und ich hoffe, dass sie das für euch eigentlich auch dürfen werden. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Herr, das mit den Sternen, dass du alle Namen kennst, das ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Es geht nicht in meinen Kopf hinein. Ist unmöglich. Dass du sogar die Haare auf meinem Kopf zählst und manchmal geht es mir gleich schlecht, habe ich einmal den Eindruck. Das täuscht mich. Und doch muss ich sagen, mal, du führst mich auf ewigem Weg. Und Herr, jetzt habe ich einfach noch ein Bitte. Führ du mich auf den Felsen, wo mir zu hoch ist. Ich begreife den nicht. Aber tu mir Tag für Tag oder von Zeit zu Zeit wieder ein bisschen den Blick ein bisschen öffnen auf deine Herrlichkeit, als ich etwas mehr von dir erkenne wieder. Es ist ja so wenig auf dem Besitzen. Der Felsen ist mir zu hoch, aber du kannst mich aufführen. Und lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen unter dem Schatten deiner Flügel. Irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, es gibt da ein ganz grosses Geheimnis, das ich selber auch schon sehr oft erleben durfte. Es kann uns so richtig schlecht gehen, und wenn wir beten und Zuflucht finden, haben wir wieder Frieden im Herzen. Es geht immer noch schlecht, aber hast Frieden im Herz. Wieso geht das? Weil Gott uns kennt und weil er Sorge hat zu uns. Weil er bereit ist, uns Frieden zu geben, auch in schweren Zeiten. Das kann er machen. Und das ist ganz gewaltig. Schließen ab mit diesen zwei Versen hier, die ich am Anfang gelesen habe. Ja, Gott ist wirklich gross und es ist unser Herr. Es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen alle, die dich suchen und die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, Gott ist groß. Groß ist unser Herr und reich an Macht, sein Verstand ist unermesslich. Legen wir einfach unser Leben ganz neu in seine Hand, lassen wir ihn führen. Vertrauen wir ihm, er kennt uns durch und durch, sogar die Anzahl von unseren Haaren, er weiß alles. Er versteht unsere Gedanken von Ferne und auch am äußersten Meer wird seine Hand uns noch halten und seine Rechte uns führen. Ich will ihm noch danken dafür. Vater im Himmel, auch wenn meine Gefühle nicht immer genau dem entsprechen, was ich jetzt dürfen, aus diesen Psalmen lesen, dann muss ich sagen, es ist eben doch wahr. Auch in schweren Nöten hast du uns immer wieder Frieden geschenkt. Wir dürfen im Gebet bei dir zur Ruhe kommen. Schenk, dass wir deinen Frieden und deine Ruhe immer wieder suchen. Wir dürfen es finden. Und schenk, dass wir uns freuen an deinem Heil. Danke, Herr, hast du Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und danke gehen wir an einem Leben entgegen, an einem ewigen Leben, wo der Schmerz, Not, das Geschrei und Tränen mal werden vorbei sein. Und solange wir jetzt halt noch in diesem Leben sind und dieses und jenes Schwere noch müssen tragen, schenk uns trotzdem dein Frieden und die Erkenntnis, du bist gross. Du stehst über allem, auch wenn wir es in gewissen Momenten nicht spüren, nicht sehen, so dürfen wir wissen, du hast es in der Hand, du hast auch unser Leben in der Hand und du wirst uns führen Tag für Tag. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen. Dann wünsche ich allen noch ganz einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Ganz besonders auch denen, die daheim den Livestream haben geschaut. Bei euch ist jetzt fertig. Bei uns hier geht es noch ein bisschen weiter. Danke.